Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. In den vergangenen Tagen, da hat die deutschsprachige Literaturszene nach Klagenfurt geschaut zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Ich werde gleich mit unserer Beobachterin in Klagenfurt, unserer Redakteurin Miriam C., darüber sprechen, wie sie da den Wettbewerb erlebt hat, wie sie die Gewinnertexte einschätzt und wie fair da die Jury umgegangen ist mit den Texten. Einen Aufmerksamkeitsschub für die Literatur, die gerade entsteht. So einen Schub, den gibt's jedes Jahr im Juni mit den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Bei diesem Wettbewerb, da werden unveröffentlichte Texte vorgelesen und dann live von einer Jury kritisiert, also eingeschätzt, auseinandergenommen. Sie werden gelobt, sie werden aber auch ja auf ihre Schwachpunkte hin betrachtet. Gestern ist dieser Wettbewerb zu Ende gegangen. Die zwei höchstdotierten Preise sind mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis an Valeria Gordejew gegangen und mit dem Deutschlandfunkpreis an Anna Fellnhofer. Unsere Literaturredakteurin Miriam C. hat das ganze Geschehen da in Klagenfurt beobachtet und sie ist noch dort, also guten Morgen nach Klagenfurt. Hallo Miriam.
Hallo, guten Morgen.
Bei dem Wettbewerb ist ja auch interessant, dass man da beobachten kann, wie gerade jetzt in unseren Tagen geschrieben wird. Mit welchen Schreibweisen, also welcher Art Literatur haben denn da Valeria Gordejew und Anna Fellnhofer jetzt überzeugt?
Das sind beides Autorinnen, die mit einer großen Sorgfalt und auch Achtsamkeit für die Sprache arbeiten, auch mit einer Achtsamkeit für das Erzählen. Und zwar tun sie das beide interessanterweise erstmal auf ganz engem und privatem Raum. Also die Bachmann-Preisträgerin Valeria Gordejew, die erzählt von einem Mann, der sehr akribisch eine Wohnung putzt. Und bei Anna Fellnhofer, da geht es um eine Figur, die in gewisser Weise ein Eingeständnis gibt oder mitarbeitet an ihrem eigenen Opferstatus. Und auf der Handlungsebene, da passiert eigentlich in beiden Texten ziemlich wenig. Sie loten eher so psychologische Zustände ihrer Figuren aus und sie machen auch tatsächlich zum Thema, wie man überhaupt noch erzählen kann, angesichts von Kriegen und Krisen in der Welt, die so ganz unterschwellig in diese Erzählungen reinkommen. Und eine Antwort, wie man eben noch erzählen kann, das sieht bei beiden Schriftstellerinnen so aus, dass sie sich eben auf einen so vermeintlich überschaubaren Raum begeben und dann sehr genau beobachten, wo sich darin so Spuren der Welt Geschichte oder des Grauens dieser Welt entdecken lassen.
Die Texte, das ist immer eine natürlich sehr wichtige oder entscheidende Dimension dieses Literaturwettbewerbs, aber da gibt es noch eine ganze Reihe andere. Und eine Frage ist immer auch diese merkwürdige Wettbewerbssituation, dass da 10, 12 Autorinnen, Autoren gegeneinander lesen, das wird auch immer wieder in Frage gestellt. Und die Gewinnerin Valeria Gordejew hat unmittelbar nach der Preisverkündung einen interessanten Satz dazu zugesagt.
Für mein Empfinden müsste es noch mehr Preise geben.
Das sagt die Schriftstellerin Valeria Gordejew. Und ich erinnere mich, dass du, Miriam, im vergangenen Jahr auch erzählt hast, dass die Wettbewerbsteilnehmerinnen und Teilnehmer sich da sehr gut verstanden hätten, sogar überlegt hätten, das Preisgeld untereinander aufzuteilen. Das war also in diesem Jahr, wenn wir da Valeria Gordejew glauben, ähnlich?
Ja, absolut. Sie hat sogar gestern Abend noch bei uns im Programm gesagt, dass die AutorInnen vor den Lesungen immer so zusammen Stimm- und Atemübungen im Hotelzimmer gemacht hätten. Sie waren auch am letzten Abend vor der Preisentscheidung dann alle zusammen tanzen. Also da schweißt irgendwie besonders dieser Wettbewerb so die TeilnehmerInnen alle zusammen. Und ich fand in diesem Jahr auch wirklich nochmal auffällig, wie viel Platz wirklich die Bachmann-Preisträgerin Valeria Gordejew dann versucht hat, den anderen noch einzuräumen, also allen anderen, die nicht ausgezeichnet wurden. Sie hob zum Beispiel Jewgeni Brejga hervor, der tatsächlich einen sehr guten Text gelesen hat über einen Sohn, der im Wartezimmer sitzt vor der Krankenhaustür seines Vaters. Und sicherlich hätte er dafür auch einen Preis verdient gehabt. Und dass Valeria Gordejew das eben nochmal hervorhebt, ich glaube, das ist auch ein Ausdruck davon, von einer Frage, die gerade viele AutorInnen beschäftigt, nämlich wo kreiert eigentlich dieser Literaturbetrieb und auch dieses Preiswesen, so ein Konkurrenzverhältnis, mit dem man in der Form nicht einverstanden ist und was kann man dem eben als Autorin auch so entgegensetzen, wie das Gordejew gestern getan hat.
Die Konkurrenz wird dann ja auch ausgelebt von der Literaturkritik, die auch immer beobachtet wird beim Bachmann-Wettbewerb von der Jury, die da live die Texte beurteilt. Da sind zwei neue Stimmen dazugekommen in diesem Jahr. Die deutsche Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mitu Sanyal ist mit dabei, jetzt neu, und der Schweizer Literaturwissenschaftler Thomas Stressle. Beim Reden der Jury über die Texte, was würdest du sagen, wie fair ging es dazu in diesem Jahr?
Ich habe ja im Laufe der letzten Woche diese Diskussion immer als respektvoll, zugewandt, produktiv beschrieben. Das stimmt auch zum allergrößten Teil. Ich muss sagen, dass mir jetzt so im Nachhinein ein Argument, was ich hier so in den letzten Tagen gehört habe, dass mich das doch noch nachhaltig beschäftigt hat. Und zwar ist es ein Vorwurf, an bestimmte Texte geäußert wurde, dass sie zu konventionell gewesen seien. Also es tauchte wirklich wiederholte Male auf, auch bei Texten, die die Jury eigentlich ziemlich gut fand, aber eben zu konventionell, wie hier zum Beispiel der Juror Klaus Kastberger über den Text von Dennis Udlu.
Es ist total konventionell, es ist alles ausbuchstabiert, es steht alles drinnen, es stellt mich vor keine Schwierigkeit, dieser Text. Es ist alles gesagt, es ist alles fünfmal gesagt, also es ist mir zu pädagogisch, zu didaktisch, es ist mir zu brav, es ist mir zu bieder, es ist mir sozusagen zu wenig spannend eigentlich für meine Begriffe. Okay. Ich erwarte mir von Literatur, dass da irgendwo eine Stelle gibt, einen Bruch, wo ich mir denke, warum ist das jetzt so? Das plätschert so dahin, ja okay, es ist auch nichts groß dagegen zu sagen, aber es ist für mich auch absolut nichts dafür zu sagen.
So sagte das also Klaus Kastberger über Dennis Udlu. Und ja, auffällig fand ich eben, dass zu konventionell für die Jury dann oft bedeutete, dass die Texte eine Handlung hatten. Ja, dass man sie vielleicht identifikatorisch lesen konnte, dass man mit den Figuren mitfiebern konnte. Also Texte waren dazu in Anführungszeichen konventionell, die eigentlich vielleicht auch eine gewisse Niedrigschwelligkeit hatte, die sich vielleicht auch an ein Publikum richteten. Und damit hatte dieser Vorwurf der Konventionalität, so würde ich das tatsächlich zuspitzen, auch so einer Grenze, eine fast elitäre Geste, würde ich das nennen, eine Geste der Abgrenzung.
Und das heißt dann, dass du dir ein paar mehr konventionellere Texte oder Gewinnertexte in Klagenfurt gewünscht hättest?
Ja, ich glaube, ich hätte vor allem diese Abgrenzungsgeste eben nicht gebraucht, weil für ein Publikum zu schreiben, und das war so ein Gedanke, der da eben auch nicht auftauchte, das kann ja auch eine Entscheidung sein, auch eine ästhetische Entscheidung. Und am Ende eben der Jury-Diskussion von Dennis Udlu, das war wirklich am allerletzten Tag, in der allerletzten Diskussion, bei dieser Diskussion, die eben so harsch diesen Text kritisierte, da sprang wirklich eine Frau aus dem Publikum in Klagenfurt auf und lobte also ganz erbost diesen Text von Udlu und besonders eben einen Satz in dem Text, der lautet, in dieser Kammer, gemeint ist da im Text das Zimmer eines Notars, in dieser Kammer passt kein Türkisch, und die Frau aus dem Publikum sagte eben, das sei doch so ein immens wichtiger Satz, auch angesichts der österreichischen Bildungspolitik, und ich glaube, allein dieser kleine Zwischenfall, den wir da erlebt haben. Das zeigt doch was, das ist eigentlich ein wunderschönes Kompliment, finde ich, an diesen Text, auch wenn der nicht aus dem Mund der Jury kam.
Gestern sind die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt zu Ende gegangen. Ein ausführliches Interview mit der neuen Bachmann-Preisträgerin Valeria Gordewe finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Miriam C. war unsere Beobachterin vor Ort. Ganz herzlichen Dank.
Straßenkritik.
Ich bin Christine Passo und Mama einer kleinen Tochter, der Lilly. Und ich selbst lese schon lange keine Bücher mehr, aber viele Kinderbücher lese ich vor. Und eines der Lieblingsbücher von Lilly ist Im Garten der Pusteblumen von Neola Blanco und Valeria do Campo. Es ist sehr liebevoll illustriert. Zum Beispiel gibt es da eine kleine Schneiderin, die rote lange Haare hat und alles so ganz samtig gezeichnet. Wir lesen das Buch gern zum Einschlafen. Und es geht darum, dass das Dorf, in dem Anna wohnt, aufhört zu wünschen, weil die perfekten Maschinen kommen und die Dorfbewohner nur den perfekten Moment haben, das perfekte Essen kochen und alles eben perfekt ist. Und hier und da schlummern aber noch ein paar Wünsche, zum Beispiel im Kopf der Anna. Und das Dorf erwacht wieder zu neuem Leben und schalten die Maschinen ab und fangen auch wieder an zu wünschen und sich zu bewegen und zu leben.
In Berlin liest Christine Passow mit ihrer Tochter Lilly das Buch Im Garten der Pusteblumen von Noelia Blanco mit Illustrationen von Valeria do Campo. Das Buch ist im Mixed Vision Verlag erschienen. Für 10 Euro ist dieses Buch zu haben, wird für Kinder ab 3 Jahren empfohlen. Für welche weibliche Moderne steht die Schriftstellerin Marie-Louise Fleißer? Um diese Frage geht es in den nächsten Tagen bei einer Marie-Louise Fleißer-Woche in Berlin und außerdem um Themen wie hat Marie-Louise Fleißer über Klassismus geschrieben oder auch über ihre Avantgarde-Kollegen, über Bertolt Brecht zum Beispiel. Das Literaturforum im Brechthaus lädt ein zu dieser Woche und kuratiert wird sie von der Literaturwissenschaftlerin Elke Brüns. Die ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Marie-Louise Fleißer, die hat von 1901 bis 1974 gelebt, gelebt, fast immer in Ihrer Heimatstadt Ingolstadt. Was ist denn jetzt für Sie persönlich der allerinteressanteste Text von Marie-Louise Fleißer?
Ja, schwierige Frage. Das wechselt nämlich ständig, je nachdem, was ich gerade lese. Aber aktuell und immer wieder, es ist die mehlreisende Frieda Geier, der Roman von 1931. Da wird ja sozusagen die neue Frau, also dieses Ideal der Weimarer Republik, Entschuldigung, wird da ja so auf den Prüfstand gestellt in der Provinz. Wie funktioniert das eigentlich? Mhm. Sie ist liiert mit dem Sportschwimmer und Tabakwarenhändler des Ortes und der will sie gleich als Arbeitskraft einspannen. Und da trennt sie sich. Das ist sehr knallhart in der Analyse, wo so die Schwierigkeiten im Emanzipationsprozess liegen, aber auch eben sehr witzig und deswegen mag ich den Text gerne.
Noch, wenn Sie in der Nähe des Mikrofons bleiben, dann hören wir Sie noch.
Entschuldigung. Ja. Nicht so häufig im Radio.
In der Einladung zu der Fleißerwoche, da zitieren Sie die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und die hat gesagt, Marie-Louise Fleißer sei die bedeutendste deutschsprachige Dramatikerin des 20. Jahrhunderts. Jetzt haben Sie gerade über einen Roman von ihr gesprochen. Mhm. Mit welchen Stücken ist denn Marie-Louise Fleißer zu so einer bedeutenden Dramatikerin geworden?
Ja, das ist eigentlich ganz witzig, denn es gibt nur 5 Stücke von ihr, von denen eins unaufgeführt ist, eins Fragment ist und alle anderen, von denen gibt es also mehrere Überarbeitungen. Also ist editionsphilologisch dann immer sehr spannend. Aber ich nenne diese 5 Stücke vielleicht mal ganz kurz. Das ist also, beginnt mit Fegefeuer in Ingolstadt. Das hat damals so eine kleine Sensation erzeugt in Berlin, weil die Starkritiker der Zeit sich einig war, Mensch, toller Text. Dann kommt das berühmte Pionier in Ingolstadt, also der Skandal, der durch Brechtern provoziert worden war, der auch Fleißer lange noch über Fleißers Haupt hing sozusagen.
Das müssen Sie uns kurz erklären, was war das für ein Skandal?
Dieses Stück hat sie auf Anregung von Brecht hingeschrieben. Und der hat das dann inszeniert und in Berlin hier und hat dann solche, Zutaten hinzugetan, wie eben ein Beischlaf auf dem Friedhof in wackelnder Kiste und so ein paar Witze über die weibliche Anatomie. Und das ist nicht so richtig gut angekommen und vor allen Dingen die deutsche nationale und nationalsozialistische Presse hat da rumgeschäumt und hat gesagt, ja, es ist ja Dirnentum und jüdische Geilheit und was da mehr war. Also das war ein sehr großer Skandal und der hat sich dann eben auch bis Ingolstadt ist natürlich geschwappt und die Ingolstädter haben sich sehr beleidigt gefühlt und der Bürgermeister hat auch beim Deutschen Städtetag dann protestiert gegen dieses Schand- und Schmähstück und das ist das berühmte Pionierstück von ihr.
Das sind die berühmtesten Stücke von ihr, kann man sagen, ne?
Dann gibt es dieses unaufgeführte Karl Stuart, das hat sie während der Zeit des Nationalsozialismus geschrieben, das ist wie Papier geblieben, wie sie selber gesagt hat, dann der Tiefseefisch. Und dann noch so ein satirisches Volksstück, der starke Stamm. Das sind also 5 Stück.
Jetzt werden Sie sich gleich heute bei der ersten Veranstaltung die Frage stellen, warum Marie-Louise Fleißer trotz dieser Bedeutung, über die wir jetzt gesprochen haben, warum sie immer wieder vergessen wurde und dann aber auch wieder entdeckt wurde. Haben Sie jetzt vor der Veranstaltung schon eine Arbeitshypothese? Woran liegt das?
Ja, ich bin eigentlich sehr gespannt, was wir da heute rausfinden werden. Wir werden ja einen Vortrag auch dazu hören. Ich selber denke, es könnte an der Sprache liegen. Also ausgerechnet an dem, wofür sie eben auch so berühmt ist. Ihre Sprache wurzelt ja im Bayerischen. Es ist aber eine ganz eigene Kunstsprache. Und sie hat selber ja gesagt, nach ihrer Kritik von Leon Feuchtwanger, also Feuchtwanger hatte sie ihre ersten Arbeiten gezeigt und der hat gesagt, Mensch, Expressionismus und Krampf, so schreibt man heute nicht. Und dann hat sie gesagt, sie hat sich vorgenommen, ich schreibe so primitiv, aber deutlich, wie Kinderzeichnungen sind. Und wenn man sich Kinderzeichnungen vor Augen führt, da ist ein Strich, da reichen 3 Striche und man hat eine Sonne. Aber das ist eben substanziell und existenziell. Und Fleißers Erfahrungen, die sie in dieser Sprache beschreibt, sind sehr häufig auch sehr schmerzhafte Erfahrungen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann, ja, das kann man nicht so nebenbei weglesen.
Und diese Sprache von Marie-Louise Fleißer, das schlägt, glaube ich, auch eine Brücke zu einem Thema, mit dem Sie sich beschäftigen werden, was heute wieder zu einem großen Thema geworden ist, nämlich Klassismus und Repräsentation von Klassenverhältnissen in Literatur. Sie haben eine Diskussion über Klassenverhältnisse und Körperpraktiken. Auch jetzt in Ihrer Woche haben sich da drei Autorinnen eingeladen, die sich auch sehr stark mit diesem Thema beschäftigt haben. Anke Stelling, Gün Tank und Julia Friedrichs. Und Sie schreiben zu dem Abend, Sie haben das auch gerade ein bisschen angedeutet, bei Fleißer werden Klassenverhältnisse nicht behauptet, sondern vor allem sprachlich repräsentiert. Also kann man sagen, weil sie in der Sprache der Unterprivilegierten selbst schreibt?
Ja, genau, das gelingt ihr eben. Und das ist aber etwas sehr Besonderes. Und das hat schon Walter Benjamin in seiner Rezension der frühen Prosaarbeiten festgestellt. Also Fleißer schreibt nun nicht in irgendwie so einer einfachen Sprache, die Leute können eben nicht richtig reden, sondern sie, so hat Benjamin das rausanalysiert und sehr treffend rausanalysiert, dieser Aufstiegswille der unteren Klassen, der ist da drinne in diesem Sprechen auch repräsentiert. Das macht dieses Sprechen aber zu einem schiefen, verbogenen Sprechen. Mhm, ja, sie wollen, wie Benjamin sagt, die soziale Leiter hinanklimmen und drücken das sprachlich aus, können es aber eigentlich gar nicht. Und Fleißer hat das eben als Kunstmittel ersten Ranges, so hat Benjamin das genannt, verfügte sie eben darüber, das so beschreiben zu können.
Und könnte man da sagen, dass Marie-Louise Fleißers Stücke und ihre Sprache bis heute so eine Ermutigung sein könnten, eben nicht über die Unterprivilegierten zu schreiben, sondern eben in ihrer Sprache?
Ja, auf jeden Fall. Sie kann da auf jeden Fall eine Anregerin sein, weil das eben bei ihr so ein Kunstmittel geworden ist und weil ja eine Gefahr darin liegt, wenn man über die Unterprivilegierten schreibt, dass man das so ein bisschen wie so ein Behördenformular, klicken Sie an einfache Sprache. Also das ist es ja nicht, ne? Sondern man muss ja schon eine bestimmte Kunstform wählen oder herstellen. Und da denke ich, könnte sie auf jeden Fall eine Anregerin auch für heute sein.
Wenn wir auf Marie-Louise Fleißer noch selbst mal schauen, dieses Vergessenwerden, Wiederentdecktwerden, das muss ja für Sie auch ein extrem schwieriger Prozess gewesen sein. Wie ist sie denn selbst damit umgegangen?
Naja, das hat sie sicherlich sehr betrübt, denn sie hat ja auch versucht, nach 1945 wieder Fuß zu fassen in der literarischen Szene und in der kulturellen Szene. Es gab auch durchaus Anfragen von Verlagen und Zeitungen, ob sie nicht was produzieren will. Und es gab auch, sie hat sich auch an Feuchtwanger und Brecht gewandt mit der Bitte um Hilfe. Das alles war da, aber sie selbst hat sich auch schwer getan, wieder sozusagen Stoffe zu finden, Stoffe zu bearbeiten. Und war dann ja natürlich glücklich einerseits, als sie dann durch die bayerischen Söhne Krötz und Speer und Fassbinder wiederentdeckt worden ist. Aber auch das war holprig und schwierig am Anfang, weil Fassbinder gleich wieder ihren Text genommen hat, ihre Pioniere genommen hat und die einfach ohne Erlaubnis aufführen wollte. Und da war sie schon wieder mit diesem Stück konfrontiert, was ihr ja noch aus der Weimarer Republik so nachhing. Sie hat es dann erlaubt und sie hat sich schlussendlich, glaube ich, auch gefreut. Aber auch das war wieder so ein holpriger Start.
Das war in den 1960er Jahren, diese eine Phase des Wiederentdeckens. Genau. Und diese drei, also Rainer Werner Fassbinder, Franz Xaver Krötz und Martin Sperr, was haben die drei denn gesehen im Werk von Marie-Louise Fleißer, was für sie dann in den 1960er Jahren wichtig wurde?
Ja, das war also eben ganz genau auch die Sprache. Und man war ja damals, wenn man sich die späten 60er vor Augen führt, also da ging es ja darum, Gesellschaftskritik, revolutionäre Impulse und so weiter. Das wollte man ja alles auf die Bühne bringen. Man wollte ja neue Stücke entwickeln auch dafür und hat geguckt, wo findet man Anregungen. Und Fleißer hat die eben geboten, weil, und da möchte ich jetzt mal Krötz zitieren, der hat das schön auf den Punkt gebracht. Der hat nämlich gesagt, wenn die Menschen reden würden wie bei Brecht, dann hätten wir eine revolutionäre Situation. Und es ist die Ehrlichkeit der Fleißer, dass sie die Figuren perspektiv- und sprachlos sein lässt. Und diese, sagen wir mal, literarische Ehrlichkeit, an die haben die dann angeknüpft.
Das war die Wiederentdeckung von Marie-Louise Fleißer in den 1960er Jahren. Die Wiederentdeckung der 2020er Jahre beginnt in dieser Woche.
Hoffentlich.
Ja, mit ihrer Marie-Louise Fleißer Woche beginnt heute im Literaturforum im Brechthaus. Es wird übrigens ein Livestream zu allen Veranstaltungen geben. Also Sie können diese Veranstaltung von überall auf der Welt verfolgen. Den Livestream finden Sie auf der Seite des Literaturforums. Elke Brüns hat die Woche kuratiert. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Claire liebt ihr einsames Leben im Wald. Mit diesem Satz beginnt die Ankündigung des Berlin Verlags für den Roman Jetzt bist du da von Sandra Hoffmann. Das ist ihr dritter Roman und der Kritiker Simon Sahner hat ihn für uns gelesen. Guten Tag, Herr Sahner.
Guten Morgen, hallo.
Einsames Leben im Wald. Damit scheint es aber vorbei zu sein, wenn der Romantitel ja doch ankündigt, jetzt bist du da. Wer ist denn da jetzt da?
Genau, damit ist es vorbei, denn jetzt ist Jannis da und Jannis ist ein 16-jähriger junger Mann, der also im Leben von Claire auftaucht, die ist Anfang 40 und lebt in eben einem Wald und arbeitet dort in einem Ferienlager. Und in diesem Ferienlager hat sie vor einigen Wochen besagten Jannis kennengelernt und die beiden spüren eine Anziehung zueinander und eine Art Begehren füreinander, die sie beide jetzt in eine schwierige Position bringt. Für Jannis sind das reizende und aufregende Emotionen und für Claire sind das eher gefährliche und verwirrende Emotionen. Und jetzt, ein paar Wochen später, taucht Jannis eben plötzlich in dieser Waldhütte von Claire auf und dann beginnt sich der Roman in den nächsten 24 Stunden zu entfalten.
Und dass diese Claire da lebt, einsam im Wald, das hat ja sicherlich eine Bedeutung und sagt etwas über diese Figur. Welche Rolle spielt denn der Schauplatz, dieser Ort da mitten in der Natur im Wald?
Der spielt eine sehr zentrale Rolle. Zum einen, weil der Wald oder die Natur in der Literaturgeschichte häufig ein Rückzugsort für weibliche Figuren ist. Und das ist auch genauso hier der Fall. Also Claire hat sich in diese Waldhütte vor einigen Jahren zurückgezogen und lebt da vollkommen allein, nur mit ihrer Hündin Nora. Und dieser Rückzug ist auch sehr deutlich motiviert aus zahlreichen Übergriffen und auch Gewalterfahrungen, die Nora in ihrem Leben vor allem mit Männern gemacht hat. Und so ist dieser Naturraum jetzt hier ein Schutzraum, aber im Kontext dieses Romans wird er jetzt eben auch eine Art Möglichkeitsraum, weil so außerhalb von der Zivilisation, in der Nora jetzt lebt, sich eben ein Begehren entwickelt, das in der Zivilisation, in der Gesellschaft sich so nicht entwickeln könnte oder auf jeden Fall nicht dürfte.
Und Sie haben ja gesagt, sie hat selbst Übergriffe erlebt von Männern, aber jetzt steht ja zumindest im Raum eine übergriffige Form des Begehrens einer älteren Frau zu einem Minderjährigen, eben wenn Jannis 16 ist. Ist das dann das zentrale Thema des Romans?
Es steht auf jeden Fall im Zentrum und Claire insbesondere reflektiert das auch sehr stark. Also sie hadert sehr mit sich und dem, was sie fühlt. Und dieser Roman stellt das aber eben auch in den Kontext von ihren eigenen Gewalterfahrungen und fragt auch danach, was macht hier die Geschlechtersituation mit dieser Gewalt. Weil Jannis hier zum Beispiel sehr souverän und selbstbestimmt wirkt und man stellt sich eigentlich die ganze Zeit die Frage, was wäre eigentlich, wenn das Geschlechterverhältnis hier umgekehrt wäre. Und gleichzeitig geht es aber auch um die Frage, was dieser Natürlichkeitsraum des Waldes da irgendwie für eine Rolle spielt, in dem dieses Begehren irgendwie möglich erscheint.
Und wie wird das jetzt erzählt? Wird das aus der Perspektive der beiden Figuren erzählt? Also sind Claire und Jannis beide Subjekte des Erzählens oder kennt man als Lesender nur die Perspektive von Claire?
Also der Romantitel sagt es ja schon ein bisschen, jetzt bis du da. Das ist so ein bisschen die Formulierung von Claire. Sie steht im Zentrum und wir lesen den Anfang und das Ende komplett aus ihrer Perspektive. Im Verlauf des Romans hören wir aber sozusagen von beiden Seiten. Also wir haben sowohl den Einblick auf der einen als auch auf der anderen, aber Claire steht im Fokus.
Und vielleicht können Sie jetzt, ohne zu viel zu verraten, so ein bisschen andeuten, bleibt man jetzt als Lesender mit diesen Irritationen dieses übergriffigen Begehrens allein oder führt der Roman zu irgendeiner Form von Auflösung?
Also man kann sagen, es kommt zu keinem Abschluss dieses Konflikts. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dieser Roman sehr sensibel sowohl mit dem Thema als auch mit seinen Figuren umgeht. Und auch die Figuren gehen miteinander sehr sensibel und rücksichtsvoll um. Und auf diese Weise bleibt man zwar am Ende mit vielen Fragen allein, aber man fühlt sich jetzt nicht irgendwie in eine trostlose und gefährliche Welt hinausgeworfen, sondern man sinnt diesem Thema und diesem Roman noch eine ganze Weile nach.
Dem Roman Jetzt bist du da von Sandra Hoffmann. Der ist im Berlin Verlag erschienen mit 240 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Simon Sahner. In der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam, da gab es in den vergangenen Tagen eine illustre Serie von Lesungen mit Dörte Hansen und Arno Geiger, Mariana Lecki und Joachim Meyerhoff und anderen sehr prominenten Stimmen. Lit Potsdam heißt die Reihe. Und zum Abschluss gab es da gestern ein Fest der ukrainischen Literatur mit einem ganz besonderen Auftritt von Serhii Zhadan, der ukrainische Schriftsteller, Musiker und Aktivist. Der wurde im vergangenen Jahr mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Und er hat viele Fans, auch unter denen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind. Thomas Fitzel lässt uns jetzt teilnehmen an diesem Abend. Zuerst mit einer Frage ans Publikum in Potsdam.
Ich frage kurz das Publikum. Freuen wir uns, dass Serhii Zhadan wieder Schriftsteller ist? Ja? Ich glaube, das ist für uns alle wichtig. Darf ich dich fragen, woran du gerade schreibst?
Ja, ich habe jetzt mein neues Lyrikband beenden. Es kommt im September.
Der Abend begann zusammen mit der Schriftstellerin Sascha Salzmann mit einer gemeinsamen Lesung seiner Gedichte aus dem Band Antenne und einem Gespräch darüber, wie man in diesen Zeiten des Krieges doch sprechen und schreiben kann. Gerade hatte man in Klagenfurt die eindrucksvolle Rede von Tanja Maljarczuk darüber gehört. Dies thematisiert Serhii Zhadan auch in seinen Gedichten.
Wie kann man über Politik reden in einem Land, das sich mit seiner Sprache das Zahnfleisch verletzt?
Diese Gedichte sind bereits vor 5 Jahren geschrieben worden, lesen sich aber wie heutige. Doch, wie Serhii Zhadan immer betont, für ihn ist dieser Krieg seit 2014 alltägliche Realität.
Alle kannten das Vertragswerk. Alle wussten, der Preis würde unglaublich hoch sein. Sagt ruhig, es ist euch zu viel Politik. Die letzten Schneefelder schwinden. Die schlimmsten Bücher werden fertig geschrieben. Das Land kehrt wie ein Fluss zurück in sein Bett, vertieft seinen Lauf, findet unter Schmerzen zu seiner Navigation.
Zhadan sprach davon, dass das Schreiben für ihn Therapie war. Eine Form, seine Sprache wiederzufinden nach dem Überfall durch Russland, war Tagebuch auf Facebook zu führen und darin auch ganz ungefiltert seinen Hass zu teilen. Aber in diesem Tagebuch, Himmel über Charkiw, kann man auch verfolgen, wie darin doch auch nach und nach eine humane Sprache zurückkehrt und sich ihren Platz zurückerobert.
Slow.
Nach Lesung und Gespräch wurden die vorderen Stuhlreihen weggeräumt, denn es sollte getanzt werden. Die Musik ist einmal eine Überraschung, denn von Zhadan und seiner Band Sobagi, den Hunden, ist man eher harten Underground, Postpunk und schnelle Ska-Rhythmen mit kräftigen Bläsern gewohnt. Diesmal ging es musikalisch eher in die 80er zu Synthie-Pop und Disco-Sound. Vor dem geistigen Auge ploppten zugleich die Schulterpolster auf.
Mir gefällt besser die Sobake. Sobake und Zhadan. Das ist ein bisschen anderes, aber ja.
Im Publikum waren sehr viele Ukrainerinnen aus allen Altersstufen. Zhadan ist ein im wahrsten Sinne populärer Dichter und Musiker. Zur Musik sah man auf der Leinwand Textzeilen und knallbunte Videokollagen. Die Texte sind aus Gedichten von Bajan, Skorupi, Semjenko oder Raisa Trojanka, Dichter aus den 20er Jahren, die alle in Zhadans Heimatstadt Charkiw lebten, aus dem Umfeld der Kubo-Futuristen kamen und wie viele ihrer Generation im mörderischen Räderwerk des Stalinismus ums Leben kamen. Aber anders als ihre russischen Kollegen wie Majakowski oder Chlebnikow wurden ihre Namen für viele Generationen aus dem Gedächtnis gelöscht. Sergei Schadan sieht sich in ihrer unmittelbaren Nachfolge.
Wir möchten kein Requiem machen, sondern wir möchten sagen, dass als diese Autoren jung waren, als haben sie in Kharkiv, in Kiew, in anderen ukrainischen Städten geschrieben, sie waren jung, sie hatten viel Optimismus, sie hatten viele Pläne und für uns war sehr wichtig, darüber zu sprechen. Ohne Pathetik, sondern mit Liebe, sondern mit kleiner vielleicht Ironie, ja, und mit großem Optimismus.
Zwin Gitarre, твои губы. Zwin Gitarre.
Die sind für mich eine vollkommene Entdeckung gewesen und auch ein großer Grund dafür mitzumachen, ne? Weil das natürlich für mich total spannend ist.
Die Lyrikerin und Prosaautorin Ulrike Almuth-Sandig, die auch auf der Bühne stand.
Stadt in der fernen, stillen Provinz, wo noch keine Trambahn scheppert, wo der Becher vor Liebe überfließt.
Sie hat sich ein Gedicht von Raisa Trojanka für ihre Gesangsperformance ausgesucht.
Vergiss diese großen Momente nicht, so unsäglich ergreifend und reich.
Eine Domteuse verliebt sich in einen Tiger und es hat dadurch was Märchenhaftes und auch was wahnsinnig frech Erotisches. Das hat mich fasziniert.
Dazu trat sie sehr überzeugend und mitreißend im Babylon-Berlin-Look mit Hut und Perlenkette auf. Auf der Buchmesse im letzten Herbst hatte Schadan dieses Konzeptalbum mit dem Titel Foxtrotti erstmals vorgestellt. Ganz egal, ob man diese Texte verstand oder die Geschichten dieser Dichter kannte, man spürte die Energie und den Spaß. Und deutsche Autoren würden sicher mit Neid auf Schadan blicken, der eine solche Begeisterung auslösen kann. Am Ende, als er viele, viele Bücher signierte und Selfies mit seinen Fans und deren Kindern machte, ließ sich eine junge Frau seinen Namen von ihm sogar auf ihre Brust schreiben.
Doch jetzt noch auf meinen Bauch.
Ein Abend mit Sergei Schadan gestern bei der Literaturwoche Lit Potsdam. Und nach diesem Fest für ukrainische Literatur möchte ich noch über etwas sprechen, was Sie vielleicht schon in unseren Nachrichten gehört haben. Die ukrainische Schriftstellerin Viktoria Amelina ist am Samstag gestorben. Sie war beim russischen Beschuss einer Pizzeria in Kramatorsk vor einigen Tagen schwer verletzt worden. Am Samstag ist sie dann an diesen Verletzungen gestorben. Sie war 36 Jahre alt. Viktoria Amelina hat zwei Romane veröffentlicht. In ihrem ersten Buch Herbstsyndrom oder Homo Compatiens, da geht es um mehrere Umbrüche und Revolutionen des 21. Jahrhunderts, auf dem Tahrirplatz in Kairo unter anderem und um den Euromaidan in Kiew. Und in ihrem zweiten Roman Ein Haus für Dom erzählt sie vom ehemaligen Wohnhaus des Schriftstellers Stanisław Lem in Lemberg, von der Lemberger Stadtgeschichte, von 70 Jahren Prägung durch die Sowjetunion und dem Weg aus dieser Prägung heraus. Im Jahr 2016 hat Viktoria Amelina ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht unter dem Titel Irgendwer oder Wasserherz. Einzelne Texte von ihr sind schon ins Deutsche übersetzt worden, aber noch kein ganzes Buch. Hoffentlich passiert das in nächster Zeit.